NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Sonntagabend schauen wir nach Wien, wo nach 3 Monaten nach den Nationalratswahlen nun doch die Wahlsiegerin, die rechte FPÖ, mit der Regierungsbildung beauftragt werden könnte. Wir wagen einen Ausblick auf das Dreikönigstreffen der Liberalen, das morgen in Stuttgart beginnt und ein wichtiger Meilenstein im Kampf um den Wiedereinzug der FDP in den Bundestag werden dürfte. Und wir schauen auf die Situation auf den Straßen im Norden, wo heute Schneeregen und Eis für Probleme sorgen. Ich bin Michael Latz. Schönen guten Abend. Mit fast 29% haben die Wählerinnen und Wähler in Österreich Ende September die rechte FPÖ zur stärksten Kraft im Wiener Nationalrat gemacht. Weil aber ihr Chef, Herbert Kickl, stets derart provozierend und aggressiv auftrat, war bisher niemand bereit, mit den Freiheitlichen zusammenzuarbeiten. Stattdessen versuchten die konservative ÖVP, die sozialdemokratische SPÖ und die liberalen Neos eine Bonbon-Koalition zu schmieden. Das allerdings ist gescheitert. 3 Monate nach der Wahl könnte damit nun das passieren, was alle eigentlich vermeiden wollten. Eine Regierungsbildung unter FPÖ-Chef Kickl. Silke Hane berichtet aus Wien.
Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist politische Krisen gewohnt. Er hat das Land auch schon durch den Ibiza-Skandal gelotst. Und mit stoischer Ruhe führt Van der Bellen auch durch die neuerliche politische Krise in Österreich.
Wenn ich etwas gelernt habe in meiner Zeit als Bundespräsident der Republik Österreich, dann ist es, dass es wirklich immer wieder neue Situationen gibt.
Stellte der 80-Jährige seinen Ausführungen darüber vorweg, wie es nun in der Alpenrepublik weitergehen soll. Das Scheitern der Regierungsverhandlungen sei auch für ihn überraschend gekommen, so Van der Bellen. Durch den Rücktritt von Karl Nehammer als ÖVP-Chef und Kanzler habe sich die Situation geändert. Die Stimmen in der ÖVP, die sich gegen eine Koalition mit der rechten FPÖ aussprechen würden, seien deutlich leiser geworden.
Das wiederum bedeutet, dass sich möglicherweise ein neuer Weg auftut, der so davor nicht existierte. Und aus diesem Grund habe ich den Parteichef der Freiheitlichen Partei, Herrn Herbert Kickl, angerufen und vereinbart, dass wir uns morgen um 11 Uhr treffen, um die neue Situation zu besprechen.
Politische Beobachter glauben, dass damit einer Koalition der rechtsradikalen Wahlsiegerin FPÖ mit der ÖVP als Juniorpartner nichts mehr im Wege steht. Die Volkspartei zeigte sich dafür jedenfalls offen. Ihr neuer geschäftsführender Parteichef Christian Stocker sprach sich dafür aus, dass Herbert Kickl nun den Auftrag bekommt, Gespräche über eine Regierungsbildung zu führen.
Wenn wir zu diesen Gesprächen eingeladen werden, dann werden wir diese Einladung auch annehmen. Dazu wurde ich heute vom Bundesparteivorstand auch ausdrücklich ermächtigt.
Für den Politikanalysten Peter Filzmaier ist die Lage damit einigermaßen klar.
Ich habe herausgehört, es wird wohl einen Regierungsbildungsauftrag an Herbert Kickl geben, so nicht beim morgigen Treffen mit dem Bundespräsidenten von Kickl etwas ganz Unerwartbares um 11 Uhr passiert. Und die ÖVP wird in Koalitionsverhandlungen mit der Freiheitlichen Partei eintreten. Und de facto ist auch die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses dieser Verhandlungen groß.
Auch Christian Stocker hatte sich im Wahlkampf zwar stets gegen eine Koalition mit der FPÖ unter Kickl ausgesprochen, Filzmaier erinnert aber daran, dass die ÖVP schon in einigen Wahlkämpfen Absagen an die FPÖ erteilt hatte, nur um dann doch mit ihr zu regieren.
Die ÖVP ist Wiederholungstäter. Das kann man jetzt je nach persönlicher politischer Meinung und Positionierung als Zusammenarbeit mit der FPÖ gut oder schlecht finden. Aber dass es Wiederholungstaten sind, steht außer Streit.
Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte mehrfach betont, sich eine Regierung ohne die FPÖ unter Herbert Kickl zu wünschen. Van der Bellen hatte Kickl 2019 im Zuge der Ibiza-Affäre als Innenminister entlassen. Doch darum gehe es nun nicht, so der Bundespräsident heute.
Es geht darum, dass Österreich eine Regierung bekommt, die handlungsfähig ist. Es geht darum, dass wir ein gemeinsames Bild haben von einem Österreich, in dem wir leben wollen. Wir brauchen eine Bundesregierung mit einer stabilen Mehrheit.
Van der Bellen betonte zugleich, er werde darauf achten, dass die Grundpfeiler der österreichischen Demokratie respektiert würden. Diese Grundpfeiler hatte Van der Bellen im Zusammenhang mit der FPÖ schon mehrfach angemahnt. Kommt Blau-Schwarz zustande, könnte er der erste Bundespräsident werden, der eine FPÖ-geführte Regierung angelobt. FPÖ-Chef Herbert Kickl selbst äußerte sich heute nur schriftlich über Facebook. Er will vor dem Treffen mit Alexander Van der Bellen nicht öffentlich Stellung beziehen.
Soweit Silke Hane über turbulente Tage in Wien. Und darüber spreche ich jetzt mit Katrin Steiner-Hämmerle. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der FH Kärnten. Frau Steiner-Hämmerle, für diejenigen, die nicht so tief in den Details der österreichischen Innenpolitik drinstecken, wer ist Herbert Kickl noch gleich und warum ist er so umstritten?
Herbert Kickl ist Parteichef und war auch Spitzenkandidat für die Freiheitliche Partei Österreich, die FPÖ. Und die ist nicht nur rechtspopulistisch, sondern oft auch wirklich sehr rechts und polarisierend vor allem. Gerade Herbert Kickl, der ja sehr lange auch Redenschreiber war für Jörg Haider und sehr lange in der Partei auch in zweiter Reihe sozusagen die Wahlkämpfe organisiert hat, auch noch für Heinz-Christian Strache, neigt zu einer sehr, sagen wir, angriffigen Sprache. Das hat ihm viel Erfolg beschert. Er hat das erste Mal zweimal eigentlich bei bundesweiten Wahlen, zunächst bei der EU-Wahl, aber danach als Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl Platz 1 erringen können. Aber gleichzeitig hat er sich damit natürlich etwas regierungsuntauglich gemacht, zumindest aus Sicht der anderen Parteien. Und daher war es dann im Wahlkampf schon sehr stark die Frage, Herbert Kickl, wird der Kanzler, wird er nicht? Und alle anderen Parteien haben eigentlich versprochen, inklusive der ÖVP, sie werden Herbert Kickl nicht zum Kanzler machen. Und genau vor dieser Situation stehen wir vielleicht jetzt, dass es doch zu Regierungsgesprächen kommt.
Mhm. Unter anderem liegt das ja auch daran, dass es bei der ÖVP einen Wechsel an der Spitze gibt. Kanzler Nehammer macht nicht weiter. Reicht diese eine Personalie, um sozusagen ein Bündnis zwischen FPÖ und ÖVP jetzt anzubahnen?
Ja, das war sehr interessant im Wahlkampf, weil ja die inhaltlichen Unterschiede zwischen der Freiheitlichen Partei und der ÖVP nicht so groß sind wie zum Beispiel zur SPÖ, wo ja jetzt die Verhandlungen gescheitert sind. Und Karl Nehammer hat immer gesagt, für ihn ist die FPÖ eine Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen, aber mit Herbert Kickl persönlich. Und dann war es klar, wenn diese beiden Parteien zusammenfinden möchten, dann muss zumindest eine Person weichen. In dem Fall war das dann gestern Karl Nehammer, der gesagt hat, für ihn ist es beendet mit diesem Scheitern der Verhandlungen mit der Sozialdemokratie. Er persönlich hatte keinen Plan B. In seiner Partei kursierte aber natürlich immer diese zweite Option, dass nämlich eine Zusammenarbeit mit der Freiheitlichen Partei aufgrund der Programmatik eigentlich weniger kostet, jetzt von den Zugeständnissen, die man ihnen entgegenbringen muss. Und daher haben sich, das haben wir gestern beobachten können, einfach innerhalb der ÖVP jene Gruppen durchgesetzt, die eben nicht mit der SPÖ, sondern auch ohne Karl Nehammer, in dem Fall mit der ÖVP, regieren möchten.
Mal angenommen, es kommt jetzt tatsächlich zur ersten FPÖ-geführten Regierung in Österreich. Was glauben Sie, wie wird sich das Land in den kommenden Jahren verändern?
Ja, für Deutschland ist vielleicht vor allem interessant, welche Positionen vertritt die Freiheitliche Partei in puncto EU, aber auch zum Beispiel zum Ukraine-Krieg. Die Freiheitliche Partei lehnt jegliche Unterstützung für die Ukraine ab. Sie betont hier sehr stark die österreichische Neutralität, zum Beispiel auch das Mitmachen bei Sky Shield. Das war auch schon immer ein Streitpunkt zwischen ÖVP und FPÖ. Sie ist aber auch stark gegen die EU-Regulierungswut, wie sie es nennt, möchte auch EU-Zahlungen sozusagen nur leisten, wenn die EU auch ihre Aufgaben erfüllt. Sie ist für eine Null Zuwanderung, egal ob das jetzt für die EU hier bindend ist für Österreich oder nicht. Also Viktor Orban ist doch ein enger Verbündeter auch der Freiheitlichen Partei. Also hier würde Österreich wahrscheinlich schon auch zu einem EU-Mitgliedstaat werden, der eher bremst in der Vertiefung, aber auch in der Erweiterung von europäischer Politik. Und genau das wird wahrscheinlich auch der größte Stolperstein werden. Das ist nämlich sehr interessant. Die Freiheitliche Partei lehnt zum Beispiel den Asyl- und Migrationspakt der EU ab. Aber mit Magnus Brunner hat ausgerechnet die ÖVP, denn stellt sie den Kommissar, der diesen Pakt umsetzen soll.
Mhm. Bundespräsident van der Bellen war ja derjenige, der eben nicht FPÖ-Chef Kickl mit der Regierungsbildung beauftragen wollte, sondern auf Nehammer und die ÖVP gesetzt hat. Jetzt ist er damit gescheitert. Ist er der eigentliche Verlierer der ganzen Geschichte?
Also die letzten Tage haben eigentlich fast nur Verlierer hinterlassen. Van der Bellen, ja, er zählt auf jeden Fall dazu. Er hat doch entgegen den üblichen Nuancen nicht Herbert Kickl als Vertreter der stimmenstärksten Partei den Regierungsbildungsauftrag gegeben, sondern Karl Nehammer. Diese Strategie ist gescheitert und morgen wird er erklären müssen, warum jetzt doch Herbert Kickl diesen Regierungsauftrag erhält von ihm persönlich. Und wahrscheinlich, wenn es zu einer Einigung kommt, wird ihn auch angeloben müssen. Aber auch alle anderen Parteien sind eigentlich Verlierer. Sie haben bis zuletzt Optimismus versprüht, versprochen im Grunde, diese Koalition, diese Dreierkoalition wird gelingen. Und dann ging es ganz plötzlich, dass man sich eine 180-Kehrtwende macht, vor allem bei der ÖVP. Die SPÖ weiß nicht so recht, was wird jetzt ihre Rolle sein, muss wieder in Opposition bleiben. Aber auch die Neos und die Grünen haben keine gute Figur gemacht bei diesen Auseinandersetzungen. Also das Gefühl auch in der Bevölkerung, die Parteien stellen sozusagen die eigenen Interessen, die strategischen Interessen über die Interessen der Republik, der Allgemeinheit, der hat sich schon sehr stark verfestigt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass nur Van der Bellen, der eigentlich am wenigsten Möglichkeiten hat, jetzt aktiv für eine Koalition, für eine Mehrheit hier mitzuarbeiten, der einzige Verlierer ist. Das sind schon alle anderen Parteien, aber eine, die FPÖ, die gewinnt.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle von der FH Kärnten. Ziemlich überraschend hat die Ukraine im vergangenen August mehrere hundert Quadratkilometer russisches Gebiet in der Grenzregion Kursk erobert. Dann aber gelang es Russland zuletzt auch mit Hilfe von Soldaten aus Nordkorea, die Ukrainer wieder zurückzudrängen. Heute nun hat die ukrainische Armee offenbar eine neue Offensive in der Region gestartet. Nils Buhler fasst zusammen, was bisher darüber bekannt ist.
Eine ukrainische Militärkolonne bewegt sich durch das russische Gebiet Kursk. Das sollen Bilder zeigen, die russische Militärblogger veröffentlicht haben. Offenbar hat die ukrainische Armee in der russischen Region an mehreren Punkten der Front eine neue Offensive gestartet. Der Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros, Andriy Jermak, bestätigte die Berichte indirekt. Zitat: Gute Nachrichten aus Kursk. Russland erhält das, was es verdient, so Jermak auf seinem Telegram-Kanal. Auch Andriy Kovalenko, der Leiter des ukrainischen Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation beim Sicherheits- und Verteidigungsrat, kommentierte die Meldungen. Die Russen seien von der Offensive überrascht worden, sagte Kovalenko. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die ukrainischen Angriffe. Die russische Artillerie und Luftwaffe hätten eine ukrainische Kolonne auf dem Weg in Richtung der Ortschaft Berdin attackiert, hieß es aus Moskau. Die russische Region Kursk wurde im August von der Ukraine teilweise erobert. In den vergangenen Monaten musste aber ungefähr die Hälfte des Gebiets wieder aufgegeben werden. Der aktuelle ukrainische Angriff wäre die erste Offensive seit Monaten. Gleichzeitig steht die Ukraine aber nach wie vor im eigenen Land stark unter Druck. Laut dem ukrainischen Open-Source-Projekt Deep State ist es der russischen Armee gelungen, weitere Orte in der ukrainischen Region Donetsk zu erobern.
In 7 Wochen ist Bundestagswahl und die Parteien machen sich bereit, um die Wählerinnen und Wähler mit ihren Botschaften zu überzeugen, ihnen ihre Stimme zu geben. Heute hat die SPD ihre Wahlplakate vorgestellt und dabei unter anderem für einen milliardenschweren Made-in-Germany-Bonus geworben. Überschattet wurde die Show aber von Spekulationen über eine angeblich bevorstehende Russlandreise von Kanzler Scholz, die vom SPD-Spitzenkandidaten prompt und vehement zurückgewiesen wurde. Torben Ostermann mit den Einzelheiten.
Als das SPD-Präsidium in der Parteizentrale zusammenkommt, ist es nicht allein. 2 Gäste sind eingeladen, beide Betriebsratsvorsitzende aus der Industrie. Einer von ihnen, Tekin Nazikol von ThyssenKrupp.
Die Erwartungshaltung ist jetzt, schnell zu handeln. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr zu verlieren. Die Industrie, insbesondere Stahlindustrie, steht gerade an einem Kipppunkt. Wir haben viel zu lange geredet.
Mit ihm wollen sie über das Thema sprechen, das die SPD auch im Wahlkampf nach vorne stellen will. Die wirtschaftliche Lage Deutschlands und der Kampf um gute Arbeitsplätze.
Deutschland ist heute mit seinen 84 Millionen Einwohnern unter 8 Milliarden Menschen die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und wenn wir unsere Leistungsfähigkeit für die Zukunft erhalten wollen, dann müssen jetzt die richtigen Weichen gestellt werden.
Eine dieser Weichen aus Sicht von Olaf Scholz und der SPD, der Made-in-Germany-Bonus. Dieser sieht vor, dass Unternehmen bei Investitionen in Deutschland mit Geld vom Staat unterstützt werden. Ein ähnliches Programm gibt es bereits in den USA. Mit Aussagen in Richtung Wirtschafts- und Sozialpolitik will die SPD in den Wahlkampf starten. Auf den nun vorgestellten Plakaten ist der Kanzler zu sehen. Hinter ihm die Farben der Deutschlandflagge, wenn auch mit deutlich mehr SPD-Rot und weniger Schwarz und Gelb. Mit Sicherheit mehr Wachstum, mit Sicherheit mehr Netto. Diese Aussagen sollen die Partei aus dem Umfragetief holen. Fragen von Krieg und Frieden sollen in der ersten Phase des Wahlkampfs offenbar keine große Rolle spielen. Und dennoch äußerte sich Scholz im Willy-Brandt-Haus dazu. Der Grund? Eine Bemerkung des CDU-Politikers Roderich Kiesewetter auf der Social-Media-Plattform X. Kiesewetter deutete an, dass Scholz noch vor der Wahl nach Moskau reisen werde, um Putin zu treffen. Eine Quelle für diese Aussage nannte er nicht. Der Bundeskanzler reagiert scharf.
Sowas darf man nicht machen. Das ist zutiefst unanständig. Und deshalb, finde ich, dürfen auch die aufrechten Menschen empört sein, wenn mit Falschbehauptungen gearbeitet werden.
Zuvor hatte sich unter anderem schon der SPD-Generalsekretär Matthias Miersch dazu geäußert. Er bezeichnete die Äußerung Kiesewetters als deutlichen Verstoß gegen das unter anderem mit CDU-CSU geschlossene Fairness-Abkommen. Das vor Weihnachten geschlossene Abkommen fordert die Parteien unter anderem auf, keine bewusst falschen Tatsachenbehauptungen im Wahlkampf zu verbreiten. Miersch forderte Kiesewetter auf, seine Aussage zurückzunehmen und sich zu entschuldigen. Torben Ostermann, Berlin.
Nicht schwarz malen, nicht gesund beten, sondern sich den Realitäten stellen und etwas unternehmen. Das war das Credo, das FDP-Chef Christian Lindner beim Dreikönigstreffen der Liberalen vor einem Jahr ausgegeben hat. Morgen nun, ein Jahr danach, finden sich die Liberalen wieder zu ihrem Neujahrstreffen im Stuttgarter Opernhaus zusammen und die Welt ist eine völlig andere. Die Ampel ist gescheitert und das Dreikönigstreffen findet mitten im Bundestagswahlkampf statt, bei dem die Liberalen um den Wiedereinzug in den Bundestag kämpfen müssen. Darüber habe ich am Nachmittag mit FDP-Fraktionschef Christian Dürr gesprochen. Wenn wir mal beim Credo vom letzten Jahr bleiben, hat angesichts der düsteren Umfragerealitäten für die FDP das Gesundbeten da nicht doch einen gewissen Charme?
Nein, es geht nicht um Gesundbeten, denn in Deutschland ist einiges zu tun. Und das ist ja am Ende auch der Grund, weshalb die Koalition gescheitert ist. Sie hat nicht mehr das gebracht, was Deutschland jetzt braucht, nämlich echte Reformpolitik. Und darum wird es auch auf dem Dreikönigstreffen gehen. Deutschland braucht echte Reformen. Und ich glaube, die Menschen wissen das und wollen das auch. Die wollen, dass unser Land wieder erfolgreich wird.
Wenn ich mir die Äußerungen von FDP-Vertreterinnen und Vertretern aus den vergangenen Tagen anschaue, dann habe ich so den Eindruck, dass die Liberalen gerade mit einer regelrechten Charmoffensive die Union umwerben. Das reicht von Parteichef Lindner über ihre Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bis zu Ihnen. Da ist von gewaltigen Schnittmengen mit der Union die Rede, von gelungenen Kombinationen bei den Zielen. Heißt das, jetzt mal böse gefragt, die FDP braucht die Union unbedingt, um das Ticket für den Bundestag zu lösen?
Nein, aber die FDP wird natürlich einen Koalitionspartner brauchen und darum geht es, etwas zu schaffen. Ich habe es vorhin schon gesagt, es geht darum, echte Reformpolitik zu machen und die Union heute ist eine andere als zu der Zeit von Frau Dr. Merkel, als man eher auf der Stelle getreten ist. Die Zeit der Großen Koalition, wo ja Politik sich teilweise angeführt hat wie ein Kaugummi, nichts ist wirklich entschieden worden. Wir brauchen aber jetzt Entscheidungen. Mein Eindruck ist, dass die CDU von heute reformbereiter ist als die CDU von damals aus der Großen Koalition. Und insofern ist Schwarz-Gelb, glaube ich, eine gute Option für Deutschland, weil es Reformpolitik verspricht.
Wenn die Gemeinsamkeiten mit der Union so groß sind, wie erklären Sie sich dann, dass die Union sich eben nicht so klar positioniert wie die FDP? Da sind die Reaktionen ja allenfalls verhalten.
Die Union ist eine große Partei, eine Volkspartei, die auch unterschiedliche Stimmen hat. Es gibt sicherlich auch einen linken Flügel, der bei der Schuldenbremse eher den lockeren Zug ansetzen würde und bereit ist, sogar teilweise ja über Steuererhöhungen zu reden, wenn man an die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU denkt. Das sind natürlich alles Dinge, die der Standort nicht gebrauchen kann. Das Gedankengut, dass erst erwirtschaftet werden muss, erst der Erfolg da sein muss, bevor verteilt werden kann, das muss zurück in die Politik. Das war mit SPD und Grün nicht möglich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Union am Ende in einer Regierung ist, in der nicht linke Parteien das Sagen haben, sondern wirtschaftlicher und finanzpolitischer Sachverstand vorherrscht.
Dann braucht es ja für eine Zusammenarbeit auch ein gewisses Vertrauen. Vertrauen, dass die FDP vielleicht durch die Art und Weise, wie sie sich in der Ampel zuletzt präsentiert hat, verspielt hat. Da braucht es ja manchmal auch den Willen zu Kompromissen statt Unnachgiebigkeit. Wie wollen Sie das bei der Union wiederherstellen, dieses Vertrauen?
Also Kompromissfähigkeit haben wir 3 Jahre lang bewiesen. Am Ende war es ja so, dass der Bundeskanzler von uns verlangt hat, die Schuldenbremse zu brechen im kommenden Jahr und gleichzeitig keine wirtschaftlichen Reformen bereit war, mit einzugehen. Da sehe ich bei der Union grundsätzlich eine andere Haltung zum einen. Zum anderen, es geht darum, ich sagte es vorhin schon, echte wirtschaftliche Reformen zu schaffen. Und mein Eindruck ist, dass viele Menschen erkannt haben, dass die FDP bereit ist, sogar auf Ämter zu verzichten, wenn man mit ihr nicht bereit ist, Reformpolitik fürs Land und Gutes zu bewirken.
Gerade das Ampel-Aus mit der D-Day-Affäre hat aber unter Umständen auch das ein oder andere Vertrauen bei Wählerinnen und Wählern gekostet. Wie wollen Sie das kitten, was da in puncto Vertrauen womöglich zu Bruch gegangen ist?
Da ist in den letzten Wochen vom Bundeskanzler, aber auch von der SPD, man müsste in der Sprache von Olaf Scholz sagen, viel Thünkram erzählt worden. Ich bin teilweise entsetzt über die Äußerungen aus der SPD, auch was im Nachhinein behauptet worden ist. Wir haben immer wieder versucht, Reformen anzustrengen. Deswegen, glaube ich, muss die Geschichte über das Ampelaus wahrscheinlich nochmal neu geschrieben werden. Wir waren klar und geradlinig und ja, wir waren auch vorbereitet auf ein Ende der Koalition. Übrigens, SPD und Grüne waren es auch. Wir haben ja mittlerweile erfahren, dass sie sich im Sommer schon heimlich getroffen haben, um über das Ampelende zu sprechen. Also kurzum, wir haben uns da in der Sache nichts vorzuwerfen. Über Wordings, über Wortwahl kann man sehr vortrefflich streiten in der Politik. Aber vor dem Hintergrund der Anwürfe der SPD nach dem Ampelaus fand ich manches im Handeln dann grotesk, muss ich sagen.
Sagt FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Das erste Januarwochenende hat im Norden vielerorts den ersten Schnee in diesem Winter beschert. Allerdings war das nur ein Kurzbesuch, denn im Laufe des Sonntags ist dieser Schnee gleich wieder in Regen übergegangen. Und gerade das hat es und macht es heute Abend immer noch gefährlich glatt auf den Straßen und Gehwegen. Jan Oppel mit einem Überblick über die aktuelle Lage.
Auf der Karte des Deutschen Wetterdienstes sind weite Teile von Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein orange eingefärbt. Es droht markante Glätte, wie es beim DWD heißt. Das betrifft aktuell die Gebiete nordöstlich der Linie Nordfriesland-Dollard bis in den Harz. Nur im Nordosten, in Mecklenburg-Vorpommern, ist die Lage aktuell offenbar weniger brenzlig. Dort ist der Schnee noch nicht in Regen übergegangen. Das kann im Laufe des Abends aber noch passieren. Für die Winterdienste bedeutet dieses Wetter Großeinsatz. Allein in Hamburg sind seit dem Mittag mehr als 700 Mitarbeiter der Stadtreinigung unterwegs, um die Hauptverkehrswege, Radwege, Bushaltestellen und Zebrastreifen abzustreuen. Die Stadtreinigung weist in diesem Zusammenhang aber darauf hin, dass für geräumte und rutschfreie Wege die Anwohner selbst zuständig sind. In Niedersachsen hat es im Laufe des Sonntags einzelne Glätteunfälle mit Blechschäden gegeben, zum Beispiel im Raum Göttingen und in der Region Osnabrück. In Wohlde in der Nähe von Munster wurden 4 Menschen verletzt, als ein Auto beim Abbiegen mit einem anderen Fahrzeug zusammenstieß und gegen eine Hauswand geschleudert wurde. In Hannover hat der Eisregen zu Behinderungen im S-Bahn-Verkehr geführt. Weil Weichen nicht mehr störungsfrei funktionierten, kam es auf mehreren Linien zu Ausfällen und Verspätungen. Die S-Bahn rät allen Fahrgästen, sich in den Fahrplan-Apps über die aktuelle Lage zu informieren. Bei der Deutschen Bahn mussten mehrere Fernzüge zwischen Hamburg und Stuttgart umgeleitet werden. Insgesamt gäbe es inzwischen aber nur noch einzelne Verspätungen. Wetterbedingte Ausfälle gab es an den Flughäfen in Frankfurt, Berlin, Stuttgart und München. Allein in Frankfurt wurden 120 geplante Starts und Landungen vorsorglich gestrichen. In der kommenden Nacht kann es vielerorts noch glatt werden durch Schnee oder gefrierenden Regen. Der Montag wird dann aber wieder deutlich wärmer, mit Werten zwischen 8 und 14 Grad.
Die Vierschanzentournee neigt sich langsam dem Ende entgegen. Die letzte Station, Bischofshofen. Mehr dazu jetzt im Sport mit Christina Schröder.
Ja, dort fällt morgen die Entscheidung über den Gesamtsieg. Von dem sind alle deutschen Springer allerdings auch nach der heutigen Qualifikation weit entfernt. Stattdessen haben die Österreicher die Nase vorn. Die Einzelheiten gibt's von Edgar Endres.
Jetzt geht Stefan Kraft als Topfavorit ins Finale der Tournee. Denn sein Qualisieg auf der großen Paul-Außerleitner-Schanze war mehr als überlegen. Als einziger knackt er mit seinen 142 Metern die 140-Meter-Marke. Hält damit die größten Konkurrenten Daniel Čofenik und Jan Hörl auf den Plätzen 4 und 6 locker in Schach. 5.000 Zuschauer sehen bei guten Bedingungen in Bischofshofen eine solide deutsche Mannschaft ohne Top-Platzierung. Nur Andi Wellinger schafft es als 9. in die Top 10. Pius Paschke wird nur 13. Zumindest überstehen alle 6 deutschen Springer die Quali, mehr aber auch nicht.
Schon Feierabend haben für heute die deutschen Skispringerinnen. Für die stand das Weltcup-Springen von der Normalschanze im österreichischen Villach an. Und da lief es aus deutscher Sicht wesentlich besser als bei der Vierschanzentournee. Katharina Schmid feierte ihren 4. Sieg in dieser Saison und baute damit ihre Gesamtführung im Weltcup aus. Selina Freitag wurde 5. Für die deutschen Bobpiloten gab es in Winterberg unterdessen eine überraschende Niederlage. Weltmeister Francesco Friedrich kam im Vierer nur auf Rang 2 hinter dem Briten Brad Hall und verpasste seinen 5. Sieg im 6. Saisonrennen knapp.
Es hat halt einfach heute nicht gereicht. Die englischen Jungs waren heute schneller in der Bahn und sie haben verdient gewonnen.
Weltmeisterin Lisa Buckwitz feierte zum Start ins neue Jahr hingegen ein perfektes Wochenende und siegte einen Tag nach ihrem Triumph im Monobob auch im Zweier. Wir bleiben noch beim Wintersport, denn Langläufer Friedrich Moch hat zum Abschluss der Tour de Ski für den ersten deutschen Podestplatz der Saison gesorgt. Der 24-Jährige wurde nach einem furiosen Schlusssprint 3. Beste Deutsche wurde Pia Fink auf Rang 11. Ja, die Wintersaison nutzen die Fußball-Bundesligisten ja meistens mit Reisen ins Trainingslager oder für Testspiele. Für ein solches war Holstein Kiel zu Gast bei Ligakonkurrent Union Berlin und an dessen Trainerbank stand erstmals Ex-HSV-Coach Steffen Baumgart. Für ihn gab es beim Debüt allerdings eine Niederlage. Kiel gewann mit 2:1 an der Alten Försterei. Lars Becker berichtet.
Vor mehr als 9000 Zuschauern an der Alten Försterei, darunter rund 250 mitgereiste Holstein-Fans, überzeugte Kiel vor allem in den ersten 60 Minuten mit starker Defensive und durchdachtem Spiel. Masciuto traf in der Anfangsphase die Latte, Gigovic erzielte nach einer guten halben Stunde per Kopf die Führung und Remberg vergab die große Chance zum 2:0. Nach 75